Predigttext schon mal zu lesen. Es geht heute in der Predigt um besondere Begegnungen. Und da lese ich uns dazu Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Ich lese nach der Luther. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und ein Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selbst oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam.
Auch euch ein gesegnetes neues Jahr hier im Saal und daheim auf den Sofas. Ich hoffe, ihr hört zu und bewegt das, was Gott uns sagen will, in euren Herzen. Ihr Lieben, den Predigttext habt ihr ja gerade gehört. Es geht da um Begegnungen und ich möchte euch einfach für dieses Jahr Mut machen. Mut machen, einmal wirklich jeden Tag in diesem neuen Jahr auf Jesus zu hören und euch schubsen zu lassen, wenn er euch auf den Weg setzt zur Begegnung mit einem anderen Menschen. Denn es hängen ja oft Glück und Unglück davon ab, wem ich begegne. Sollte ich sagen, das Glück, wem ich das Glück habe zu begegnen? Leonie traf an der Kinokasse einen jungen Mann. Es dauerte nur Sekunden. Von Stund an ist ihr Leben verändert. Und der Himmel ist so mit Bassgeigen tapeziert. Manchmal hängt ja wirklich alles davon ab, wem ich begegne und wann das ist. Manchmal Glück oder Unglück, Rettung oder Untergang, Leben oder Tod. Ja, wem begegnen Menschen, wenn es drauf ankommt? Wen haben sie das Glück oder das Unglück zu treffen? Die Familienväter, die kurz davor sind, ihre Treue über Bord zu werfen. Die Einsamen, die nicht einfach keinen Menschen finden, der sie auch attraktiv findet. Die ohne Arbeit, die sich nur noch überflüssig vorkommen. Die Suchenden, die unterwegs sind und sich nach Halt und Orientierung sehnen. Wem begegnen Menschen? Lukas erzählt von einer glücklichen Begegnung. Ein Treffen, bei dem alles gut ausgeht. Diese Geschichte ist ja, wenn man es verfilmen würde, ein echtes Roadmovie. Eine Geschichte so zwischen Easy Rider und Rain Man und den Blues Brothers. Gott sei Dank nicht Bonnie and Clyde. Wir hören von dreien, die hier unterwegs sind. Wir schauen uns diese dreimal so nacheinander an. Vielleicht wird uns deutlicher, was unser Part ist in der Frage, ob Menschen oder Glück oder Unglück haben, wenn sie uns begegnen. Erste Geschichte. Luther hat sie überschrieben, der Kämmerer aus dem Mohrenland. Das war kein Easy Rider, der Mann aus dem Sudan. Der war eher ein Rain Man. Obwohl er eigentlich vieles hatte, wovon andere nur träumen. Auf seiner Homepage würde man heute lesen, Finanzstaatssekretär im königlubischen Schatzamt. Mächtig war er. Reich gewiss auch. Keiner, der jeden Euro extra umdrehen musste. Aber er war auch ein Hüter des Bettes. Das ist nämlich die schöne wörtliche Übersetzung des weniger schönen Wortes Eunuch. Er war entmannt, radikal. Man machte das so in Nubien und anderswo in der Antike. Eunuchen bewachen den Harem oder kamen eben wie hier in hohe Staatsämter hinein. Sie waren eben keine biologischen Konkurrenten. Und darum war unser Mann aus Nubien kein Easy Rider, sondern ein Rain Man, eine arme Socke eigentlich. Er suchte Trost bei Gott und fand ihn nicht. Vielleicht haben ihm jüdische Kaufleute erzählt von dem Gott Israels, von dem, der in Jerusalem auf dem Zion residiert. Er betete und hielt sich an die Gesetze, aber es half nichts. Und dann nahm er sich so 2-3 Jahresurlaube zusammen und sagte zu seiner Königin, ich bin da mal weg, und machte eine Pilgerreise nach Jerusalem. Kann sein, dass er bei Beginn seiner Reise noch nicht auf das Kleingedruckte in seinem Reisevertrag geachtet hat. Denn in Jerusalem angekommen, war die Reise zu Ende. Bei der Tempelwache vor dem Tempel kam nicht rein. Denn in der Tora, dem Gesetz Israels, ist zu lesen, es soll kein Verschnittener in die Gemeinde Gottes kommen. Sie lassen ihn nicht rein. Nach 1500 staubigen Kilometern scheitert er vor dem Tempeltor. Sein Gotteshunger, sein Himmelsdurst wird nicht gestillt. Er trifft eigentlich immer auf die Falschen. Und am Ende bleibt er dann draußen, ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen. Außer Spesen nichts gewesen. Doch etwas hat er in Jerusalem erworben. Eine Rolle des Propheten Jesaja. Und die gab es nicht einfach so in der Missionsbuchhandlung am Tempel, sondern irgendein wohlmeinender Mensch wird sie für viel Geld ihm verkauft haben, weil dafür, wie Menschen, für ihn auch was Verheißungsvolles drin gesteht. Da steht zum Beispiel, so spricht der Herr von den Verschnittenen, welche meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt und meinen Bund festhalten. Ich will in meinem Haus und in meinen Mauern einen Namen geben, besser denn Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und jetzt sitzt er auf der Heimreise. Die gerade erworbene Jesaja-Rolle liest er auf der Fahrt. Und dann fängt Lukas an zu erzählen. Von einem Mann, der das Glück hatte, auf den Richtigen zu treffen. Einer, den Jesus zu seinem großen Volk hinzuruft. Aber heute geht es nicht ums große Volk, heute geht es um einen einzelnen Menschen. Denn das große Volk, auch die große Gemeinde, gibt es ja nur, weil es viele Einzelne gibt. Wir hören also ein Stück Weisung aus Gottes Welt. Bei mir, sagt der Herr, zählt jeder Einzelne. Wenn es uns darum geht, das große Volk zu finden und zu pflegen, da geht es ja sicher um alle, aber die hier in unserer Umgebung um Helmeroth herum wohnen. Aber es geht eben auch nicht nur um die große Zahl, sondern um die Einzelnen. Denn die große Zahl, die besteht eben aus vielen einzelnen Schicksalen. Schauen wir noch mal genauer in die Geschichte. Sie hat ja so einen besonderen Stand in der Apostelgeschichte des Lukas. Dieser Mann hier ist unterwegs abseits der großen Wege. Lukas berichtet ja in der Apostelgeschichte im Wesentlichen, wie die gute Nachricht von Jesus von Jerusalem aus seinen Weg ums Mittelmeer nahm. Über Türkei, Griechenland bis Rom. Und da ist die Straße von Gaza eher so am Rand des Geschehens. Und der nubische Finanzbeamte, um den es hier geht, ist eher auch nur eine Randfigur. Er hat ja noch nicht mal Namen. Gott macht sich auf zu den Rändern. Er sucht die Landstraßen ab und er trifft auf einen Afrikaner. Dieser Kämmerer wird der erste schwarze Christ sein, von dem wir hören. Afrika kommt, das ist die Botschaft unserer Geschichte. So ist er also unterwegs, unser Kämmerer. Und er liest mühsam, halblaut, wie man es damals tat, Wort für Wort aus dem Jesaja. Der liest von einem, der ganz unten landete, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Einer, der erniedrigt wurde. Kein Zufall, dass diese Worte ihn packen. Der, von dem er liest, der ist ja auch ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen. Aber dann hat sich sein Schicksal gewendet. Er wurde aus der Tiefe gerettet. Er bekam neues Ansehen, er hat Nachkommen ohne Zahl. Ja, wer um Himmels Willen ist denn das? Wie kann es so gehen, dass einer, der so tief sinkt, so hoch hinaufsteigt? Wer ist das? Und der Kämmerer hat Glück, dem Richtigen zu begegnen. Und das ist die zweite Geschichte. Philippus im Auftrag des Herrn unterwegs. Philippus heißt also der Zweite, von dem hier zu erzählen ist. Er ist im Auftrag des Herrn unterwegs. So ein echter Bluesbrother also. Seine Geschichte allein, das wäre ja schon ein Kracher. Da könnte man eine kleine Bibelwoche drüber machen, wenn man mal durch die Apostelgeschichte guckt, wo er sonst noch auftaucht. Ein Jude griechischer Herkunft. Christ. In Jerusalem zuständig mit 6 anderen Kollegen, so für die Gemeinde eigene Suppenküche. Da erfahren wir zuerst von ihm. Dann unter merkwürdigen, bis heute nicht ganz geklärten Umständen aus Jerusalem vertrieben. Er landet im Norden, da wo er eigentlich gar nicht hin wollte. Aber da blüht sein Leben erst auf. Er wollte da nicht hin und findet da in Samarien aber den Job seines Lebens. Er gründet nämlich eine Gemeinde. Er wird der Apostel der Samaritaner und obendrein auch noch der Orthopäde unter den Wundertätern. Mit seiner Gemeinde geht also der Ruf aus, besonders für Gelähmte und Verkrüppelte, dass die da gesund werden. Der hat alle Hände voll zu tun, der Junge. Eine Gemeinde zu gründen und zu leiten, das bedeutet ja, Probleme zu lieben. Und die kriegt er auch in Hülle und Fülle. Die kirchliche Hauptverwaltung in Jerusalem muss überzeugt werden, dass sie auch eine richtige Firma sind, dass sie dazugehören zur christlichen Gemeinde. Und dann gibt es ja immer wieder Leute, die gern auch mal vorne stehen und rangeln und mit Ellenbogen ausfahren, so um die besten Posten. Und dann gibt es ja auch noch so viele, die Hilfe brauchen. Und weiß ich noch was. Also eine ganz normale Gemeinde. Noch ein Detail habe ich gefunden, das fand ich hochinteressant. Gott hat ihm eine spezielle Belohnung zum Ausgleich für seinen stressigen Job gegeben. Steht auch in der Apostelgeschichte. 4 Töchter hatte der Philippus aus Caesarea. Wir haben ja auch 4 Töchter. Und die hatten eine besondere geistliche Qualifikation. Denn es heißt von ihnen, dass sie prophetisch weissagen konnten. Ja, ich wäre ja mal gern Mäuschen gewesen, so am Mittagstisch vom Phil. Mal geguckt, was da so abgegangen war. Aber jetzt geht's los. Eines Tages hört Philippus Gottes Stimme. Geh sofort los auf die Straße von Jerusalem nach Gaza. Fahrt Richtung Süden. Und zwar zur Mittagszeit. GPS gab's noch nicht. Noch nicht mal Kilometersteine. Es reichte der Hinweis, geht dahin, wo es öde ist. Und Philippus marschiert los. Ich meine, der hätte ja auch sonst genug zu tun. Und er soll jetzt los, übrigens, obwohl er gar nicht genau weiß, wozu und weshalb und wen er da begegnen und treffen sollte, keine Ahnung. Stell mir mal vor, dass in der Gemeinde gerade so richtig der Larry los war. Ne? Und die haben ihn gefragt, Mensch Philippus, was willst du denn da unten in Gaza? Hat Philippus nur mit den Achseln gezuckt und sagt, ich weiß nicht, aber ich muss dahin. Philippus macht sich also auf zum unwahrscheinlichsten Ort an der unwahrscheinlichsten Zeit. Denn wer soll da in der Mittagshitze schon vorbeikommen? Das ist ja so, ne, als wenn einer in der Verlängerung des WM-Halbfinales kurz vor dem Elfmeterschießen einen aus der Tür klingelt. Da passt eigentlich nichts. Christen wie Philippus sind schon so ein bisschen gaga. Aber Philippus geht, er hört, was Gott will. Und dann tut er es. Er hat nichts in der Hand. Er weiß nicht einmal das Nötigste. Und doch geht er. Walter Lüthi, ein alter Schweizer reformierter Theologe und Basler Stiftsprediger, hat vor 70 Jahren mal darüber gepredigt. Und er schreibt über den Philippus den kleinen Satz, er hatte die Gnade zu gehorchen. Das finde ich schön. Er hatte die Gnade zu gehorchen. Und das erst, ihr Lieben, macht die Begegnung erst möglich, die dem Mann aus Afrika das Leben retten soll. Versteht ihr, wie Gott das macht? Und warum Jesus bittet? Und wie der Geist führt? Philippus hört. Und wenn er Gott hört, dann hält er an. Mitten in einem geschäftigen Leben hält er an. Und was Gott sagt, das nimmt er ernst. Ich bin für dich verfügbar. Das ist es, was sein Leben betet. Ich bin für dich verfügbar. Und dann ruft ihn Gott und zeigt ihm nur eine Richtung. Und Philippus geht. Im Auftrag des Herrn ist er unterwegs. Er wagt es und deshalb gewinnt er nebenbei auch ein ganz aufgeregtes Leben. Er wagt es und darum hat ein Mensch unglaubliches Glück. Am unwahrscheinlichsten Ort zu der unwahrscheinlichsten Zeit treffen die unwahrscheinlichsten Menschen zusammen und ein Leben wird gerettet. Philippus trifft also auf diesen reichen, armen Nubier. Er geht ja zunächst, wird berichtet, nur neben ihm her. Er hört, wie der Afrikaner da auf seinem Wagen das Buch des alten Propheten Jesaja liest. Und da muss er einfach fragen, verstehst du denn eigentlich, was du da liest? Nein, wie soll er auch? Mir erklärt's ja keiner. Das ist so ein bisschen Kommunikationspsychologie. Ich erinnere mich noch, im Jugendreferat hatten wir mal einen 1-Euro-Jobber. Und wenn ich dann gesagt habe, Peter, der Kaffee ist alle. Und wenn er dann antwortet, ja sowas aber auch, dann hat er den kommunikativen Akt nicht kapiert. Aber er hat ihn immer kapiert, er trank nämlich selber gern Kaffee. Das ist so ein vorsichtiger Appell, nicht? Und da heißt ja auch so durch die Blume, erklärst du es mir, kannst du es mir erklären? Und da beginnt in der Wüste von Gaza so ein missionarisches Bibellesen. Sie hocken auf dem Wagen irgendwo in der Öde, mitten am Tag und lesen zusammen Bibel. Und Philippus, und das ist der schönste Satz da im griechischen Neuen Testament, man könnte ihn wörtlich übersetzen, Philippus evangelisierte ihm Jesus. Das meint er nämlich, was er macht. Philippus evangelisierte ihm Jesus. Anders gesagt, er malt ihm so das fleischgewordene Liebe Gottes vor Augen. Er bringt ihn auf den Geschmack, lässt ihn hören, berührt sein Gefühl. Und er hat nur ein Thema dabei, du musst Jesus kennenlernen. Der Nubier wird nicht gerettet, weil er endlich einen verständnisvollen Menschen fand, der ihn nicht verachtete. Ich hoffe und denke, das war auch so. Aber das hätte ihn ja nicht gerettet. Ihn rettet ja, dass sein Rätsel, sein Lebensrätsel endlich gelöst wird. Ihn rettet, dass er von Jesus hört. Das rettet ihn. Du, der von dem du da liest, das ist der Herr. Er ist die tiefste Tiefe gestiegen. Sie haben Hand an ihn gelegt, ihn entehrt. Das kennst du doch, nicht wahr? Ja, das kenne ich. Und dann ist er ohne Widerstand in den Tod gegangen. Und als er starb, da starb alle Bosheit und alle Würdelosigkeit und alle Erniedrigung, alles Ausgeschlossensein und Verstoßensein. Der, von dem du liest, der war auch ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen. Aber dann hat sich sein Schicksal gewendet. Er wurde aus der Tiefe gerettet, er bekam neues Ansehen, hat Nachkommen ohne Zahl. Wer ist das? Das ist Jesus. Und der lebt und ist der Herr. Und bei ihm klopfst du nicht vergebens. Er schickt dich nicht weg. Bei ihm bekommst du Würde. Das ist auch für dich Zukunft und Heimat und Ehre. Nicht, der Rest ist dann schnell erzählt. Glückliche Begegnung, wenn einer, der sucht, einen findet, der ihm hilft. Und glückliche Begegnung, wenn einer, der Jesus evangelisiert, einen findet, der sucht und sich nicht die Nase bei denen blutig stößt, die gar nicht bereit sind zuzuhören. Und dann kommen sie an fließendes Wasser vorbei. Und der Nubier weiß, das ist meine Stunde. Die will ich jetzt nicht verpassen. Und er lässt sich taufen. Sein altes Leben taucht unter und er entsteht neu. Ein anderer, ein fröhlicher Mensch. Welch eine Ironie ist doch auf diesem Pilgerweg verborgen. Unser Mann ist wie alle Pilger hinaufgestiegen nach Jerusalem, auf den Zion. Da, wo er gehört hat, da ist Gott, da findest du ihn. Da wird deine Sehnsucht gestillt. Aber da oben auf dem Zion ist Gott nicht zu finden. Tor dicht. Und unten in Gaza an einem Wasserloch, so wahrscheinlich unter Null, nicht? Am topografischen Tiefpunkt seiner Reise, da geschieht die eigentliche Begegnung. Da macht er sein Leben an Jesus fest. Für die äthiopische Geschichte ist das genau ihre Gründungsgeschichte. Lukas erzählt ja seine Geschichten immer so, dass wir ein Beispiel bekommen, wie es gehen kann und wie die Gemeinde ihren Auftrag erfüllen kann. Lukas hat diese Geschichte ja nicht geschrieben, damit wir mit heute die Gemeinde Helmeroth da ein bisschen biblisch belustigt wird oder damit wir eine schöne Geschichte für unseren Kindergottesdienst, unsere Sonntagsschule haben. Philippus ist eigentlich so eine Art Ikone, so ein Bild für einen Mitarbeiter. Der ist hörbereit. Er ist ein bisschen verrückt, wenn er einen Auftrag bekommt. Er findet Zeit für den einen, obwohl er eine ganze Gemeinde am Hals hat. Er begleitet einen Menschen höchst taktvoll, bis er ein Zeichen bekommt, dass der andere offen und bereit ist. Dann aber weiß er, was er zu erzählen hat. Denn wenn es zur Sache geht, Jesus muss er ihm evangelisieren. Und dann scheut er sich auch nicht, den letzten Schritt mitzugehen, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut. Tja, wie langweilig oder wie spannend soll dann unser Leben werden im neuen Jahr? Ohne so ein bisschen Mut und Vertrauen hätte Philippus das nie erlebt und wäre dieser schwarze Mensch nie gerettet worden. Jesus will uns rauslocken und uns rufen. Sei einfach verfügbar. Wenn du morgen im neuen Jahr, wenn du losgehst, dann bete, ich bin verfügbar, Jesus. Lass mich doch wissen, wenn du heute etwas für mich vorhast. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich bin verfügbar. Tja, wie langweilig oder wie spannend soll das neue Jahr werden? Ohne den Mut zur Beziehung und zum Mitgehen mit Menschen, die auf das Glück warten, einem anderen zu begegnen, der für sie zum Engel werden kann. Ohne diesen Mut werden wir vieles nicht erleben, was Jesus eigentlich mit uns vorhat. Ohne den Mut, unsere Kraft zu investieren, unser bisschen Geld, unsere Nerven, unsere kostbare Zeit. Wenn du morgen losgehst in deinen Tag, dann sag, Jesus, führe mich doch mit denen zusammen, für die es wichtig ist, dass ich ein Stück nur mit ihnen gehe. Sie begleite, vielleicht ihnen sogar Jesus evangelisiere, vielleicht ihnen helfe, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Zeig mir doch diesen Menschen. Ach ja, ich sprach ja von dreien, die unterwegs sind. Dritte Geschichte gibt's auch noch. Jesus ist unterwegs. Ich komme noch einmal auf Walter Lüdi zurück. Er hat über diese Geschichte Folgendes gesagt, das fand ich also interessant. Wenn Gott, so sagt er, einen Engel einsetzt, dann sind vom Himmel her Ereignisse von einer gewissen Tragweite in Vorbereitung. Und es drängt sich doch hier die Frage auf, zu welchem Zweck eigentlich Christus diesen ganzen umfangreichen Apparat in Bewegung setzt, wozu er seine Engel aufbietet, wenn er Philippus von seiner blühenden Gemeindearbeit in Samarien wegnimmt, wozu er diesen einsamen Jerusalem-Pilger, der dann ja sofort wieder von der Bildfläche verschwindet. Ein derart außergewöhnliches Maß von himmlischer Aufmerksamkeit zukommen lässt. Finde ich klasse. Ein derart außergewöhnliches Maß von himmlischer Aufmerksamkeit. Das ist doch schön gesagt. Und das alles, man muss sich das vorstellen, das alles für einen namlosen, verschnittenen, kastrierten Afrikaner. Das alles. Aber so ist es eben. Maßarbeit, nicht Massenware. Das gilt auch uns, dir und mir. So ist er in seiner Suche nach Menschen, die zu seinem großen Volk hinzukommen sollen. Jesus inszeniert die unwahrscheinlichsten Geschichten, die unwahrscheinlichsten Begegnungen, damit suchende Menschen das Glück haben, den Richtigen zu treffen. Der schickt seine Leute auf die staubigen Landstraßen, in die Fußgängerzonen. Er klingelt sie raus in der Halbzeit vor dem Elfmeterschießen. Lässt sie eben auch am Gottesdienst ihre beste Zeit opfern. Lässt sie Handzettel verteilen, stupst sie an, um ihnen Menschen zu zeigen, die darauf warten, weil er sie schon längst vorbereitet hat. Und dafür steht Philippus. Jesus verspricht ein ungemütliches, jo, ungemütliches, aber spannendes Dasein. Ein Abenteuer des Glaubens und keine lauwarme Gelegenheitsreligion. So ist er eben. So ist er eben. Maßarbeit, nicht Massenware. Und das sind doch so viele, auch hier in unseren Dörfern, deren Herz schon wehtut vor lauter Gotteshunger und Himmelsdurst. Da sind so viele, die jetzt schon so gefährlich nah am Abgrund stehen, die ihren Weg verloren haben oder ihn noch nie gefunden. Werden die denn das Glück haben, auf den Richtigen zu treffen? Oder werden sie das Pech haben, erbarmungslos liegen gelassen zu werden, irgendwo in der Kälte auf der Straße ihres Lebens? Jesus inszeniert Begegnungen, damit genau das nicht passiert. Jesus hat ein Herz voller Erbarmen, nicht nur für uns, sondern auch für die, die draußen sind, für die auf der Straße. Und wir können sein Erbarmen nicht nur für uns pachten und davon leben wollen und es eben anderen vorenthalten. Und das heißt doch für uns, als Christenmenschen dieser Gemeinde, wir wollen verfügbar sein. Und wir beten für und um Menschen, die darauf warten, den Richtigen zu begegnen. Amen. Ich bete. Ja, das neue Jahr steht vor uns und du willst uns bereit machen, die Ohren zu spitzen, auf deinen Ruf zu hören und zu achten und zu gehen, wenn du uns schickst. Du hast die Menschen schon bereit gemacht, vorbereitet, denen wir begegnen sollen. Du hast sie schon ausgesucht und auf den Weg geschickt. Herr, gib doch, dass wir diesen Moment nicht verpassen, dass wir diese Menschen nicht übersehen und ihnen das sagen, wovon wir leben. Herr, öffne uns die Augen und unsere Herzen für das, was du mit uns erreichen willst. Amen. Ich sende euch jetzt in diesen Sonntag, in die neue Woche und in das neue Jahr mit dem Segen Gottes. Geh mit Christus, der dir vorausgegangen ist, zu den Bedrängten, um ihnen die Hand zu reichen, zu den Müden, um ihnen die Augen zu öffnen, zu den Armen, um ihnen Brot zu geben. zu den Gefangenen, um ihnen Licht anzuzünden, zu den Verstoßenen, um ihnen eine Tür aufzutun. Geh mit dem Frieden Jesu, und er wird dein Friede sein. So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.